Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Eine Mutter kommt ins Zimmer ihrer Tochter und findet auf dem Nachttisch einen Brief, ein Kuvert, wo drauf steht: für Mama. Sie macht diesen Brief auf und dann liest sie Folgendes. Liebe Mama, es tut mir leid, dir sagen zu müssen, dass ich mit meinem neuen Freund von zu Hause weggegangen bin. Ich habe in ihm die wahre Liebe gefunden. Du solltest ihn sehen, er ist so süß mit seinen vielen Tattoos und den Piercings und vor allem mit seinem Megateil von Motorrad. Aber das ist ja noch nicht alles, Mami. Ich bin endlich schwanger. Und Abdul sagt, wir werden ein schönes Leben haben in seinem Wohnwagen mitten im Wald. Er will noch viele Kinder mit mir und das ist ja mein Traum. Und da ich drauf gekommen bin, dass Marihuana eigentlich gut ist, werden wir das Gras auch für unsere Freunde anbauen, wenn denen einmal das Koks oder Heroin ausgeht, damit sie nicht mehr so leiden müssen. In der Zwischenzeit hoffe ich, dass die Wissenschaft endlich ein Mittel gegen AIDS findet, damit es Abdul bald besser geht. Du brauchst keine Angst zu haben, Mami, ich bin schon 13 und ich kann ganz gut auf mich selber aufpassen. Ich hoffe, ich kann dich bald besuchen kommen, damit du deine Enkel kennenlernst, deine geliebte Tochter. Und dann unten drunter, PS, alles Blödsinn, Mama, ich bin bei der Nachbarin. Ich wollte dir nur sagen, dass es schlimmere Dinge im Leben gibt, als das Zeugnis, das auf dem Schreibtisch liegt. Hab dich lieb. Wir haben gerade eben, liebe Gemeinde, ja in der Schriftlesung auch einen Brief, einen Abschnitt aus einem Brief gehört. Ein Brief vom Propheten Jeremia, und zwar geschrieben in eine nationale Katastrophe hinein. Der König Nebukadnezar aus Babel, er hat Jerusalem lange belagert und er hat schon mal in einer ersten Aktion, hat er sozusagen die ganzen Eliten, hat er weggeführt ins Exil nach Babylon. Die ganzen führenden Leute, einschließlich die führenden Handwerker und so weiter, alle kamen nach Babylon im Gebiet des heutigen Irak. Und an diese Gruppe schreibt der Jeremia, denn der Jeremia war zurückgeblieben in Jerusalem. Und dann schreibt er einen Brief im Auftrag Gottes an die Menschen in Babylon. Es gibt ja ganz unterschiedliche Briefe. Es gibt ja Briefe, auf die wartet man sehnsüchtig. Zum Beispiel auf die Zusage für einen Studienplatz oder Zusage für einen neuen Job. Dann gibt es natürlich auch die Briefe, die würde man am liebsten gleich zerreißen. Das sind dann die Briefe, wenn es vielleicht eine Kündigung ist oder wenn vom Finanzamt heißt Steuernachzahlung. Zu welcher Sorte gehört der Brief von Jeremia? Wenn man den Kontext liest, die Kapitel auch davor und danach, merkt man, dass der Brief von Jeremia eigentlich in die zweite Kategorie gehört. Denn das, was der Jeremia da schreibt, sozusagen der Tenor des Briefes, ist nicht das, was die Leute hören wollten. Die Leute, die haben nämlich gerne das gehört, was andere Leute, die gesagt haben, wir sind Propheten, auf die haben sie gehört. Es gab eine ganze Menge Leute in Babylon, die gesagt haben, wir sagen euch, es wird alles nicht so schlimm. Ihr braucht eure Koffer hier in Babylon gar nicht auszupacken. Das ist nur eine ganz kurze Übergangsphase. Gott lässt euch nicht hängen, ganz schnell wird er den Weg zurückgehen, nach Hause gehen. Das ist alles nur ein ganz großes Missverständnis. Und jetzt sagt der Jeremia, nein Leute, nichts Missverständnis. Lasst euch nicht einlullen, diese Leute sind falsche Propheten. Die reden euch nur nach dem Mund, die erzählen das, was ihr gern hören wollt. Aber ihr müsst der Realität ins Auge blicken. Und die Realität heißt, ihr werdet hier in der Fremde euch einrichten müssen, und zwar 70 Jahre lang, zwei Generationen. Bis auf den heutigen Tag ähneln sich ja die menschlichen Reaktionen, wenn irgendetwas Schlimmes passiert. eine Katastrophe eintritt. Zunächst, wir wollen es nicht wahrhaben. Wir verdrängen es, leugnen es, halten das Ganze für ein Missverständnis. Wird sich bestimmt alles klären, wird sich zum Guten wenden. Gott muss doch irgendwas unternehmen, damit sich dieses Chaos wendet. Und nach einer Weile merkt man, dass sich das eben nicht so schnell auflöst. Dass die Geldsorge nicht weniger werden. Dass die Krankheit nicht verschwindet. Dass die Beziehung nicht mehr zu kitten ist. Dass wir nicht mehr in der Lage sind, vielleicht im bestimmten Alter uns selbst zu versorgen. Und das ist dann der Punkt, an dem der Glaube oft anfängt zu bröckeln. Und manchmal führt es am Ende dazu, dass man richtig einen Zorn bekommt auf Gott. Für die Juden war das eine absolute Katastrophe, für die in Babylon. Ganz weit weg von zu Hause, weg von Jerusalem, weg vom heiligen Tempel, hier unter andersgläubigen Leben, hier die Toten beerdigen müssen, in unheiligen Boden. Das war für einen Juden eine furchtbare Vorstellung. Und dann noch so lange Zeit. Viele Menschen sind nach dem Zweiten Weltkrieg aus ihrer Heimat vertrieben worden, gekommen aus Schlesien, aus Pommern, aus anderen Gebieten. Und da gab es sicherlich auch manche davon, die hatten die Hoffnung, wenn dann der Krieg vorbei ist und alles wieder, dann können wir wieder zurückgehen. Und irgendwann haben sie gemerkt, nein, das war ein Abschied für immer von der Heimat. Viele Menschen sind durch den Bürgerkrieg in Syrien geflohen, aus anderen Ländern. Vom Anfang an war die Hoffnung da, ja, bald werden die wieder zurückgehen können. Bald kommt eine neue Regierung an die Macht. Aber je länger der Krieg dauert, je mehr Zeit vergeht, desto geringer diese Hoffnung. Und das kennen wir ja auch. Wir geraten in eine belastende Situation hinein und dann merken wir, es gibt keinen schnellen Weg heraus aus dieser Lage. Manchmal, klar, muss man gegen die Situation kämpfen. Manchmal wendet sich's auch überraschend schnell. Aber es kann eben auch sein, es gibt Situationen, da kann man nicht so herausfliehen. Und es ändert sich nicht so schnell. Und für solche Situationen sagt uns Jeremia drei Dinge. Das erste, was er uns sagt, heißt, suchet der Stadt Bestes. Suchet der Stadt Bestes. Wir leben ja in einer Zeit, wo man sagt, wo viele Menschen sich eigentlich nur noch ins Private zurückziehen. In ihre eigene kleine Welt. Und viele Institutionen, auch Kirchen, Parteien klagen darüber, dass es immer schwieriger wird, Menschen zu finden, die sich für andere engagieren. Das gängige Lebensmotto heißt, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Und das ist so ein Lebensmotto, ja. Wenn ich an mich denke, wenn es mir gut geht, dann ist es wichtig. Und der Jeremia sagt, Leute, das ist die falsche Einstellung. Das wird irgendwann auf euch zurückfallen. Und deswegen sagt er, wenn ihr's, der Stadt Babylon, den Menschen dort, wenn's ihr gut geht, dann wird's euch auch gut gehen. Übernehmt Verantwortung. Und was heißt es? Was sollen sie tun? Sie sollen im Grunde ganz normale Dinge tun. Mit beiden Beinen auf der Erde. Baut Häuser, pflanzt Gärten, heiratet, gründet eine Familie. Es geht zuerst darum, dass Christen die Aufgaben in dieser Welt, im Beruf, in der Familie ernst nehmen. Und das war ja auch für Martin Luther so eine ganz wichtige Erkenntnis, eine der reformatorischen Erkenntnisse, dass Gottesdienst etwas ist, was sozusagen das ganze Leben umspannt. Deswegen hat er auch mal davon gesprochen, dass wenn die Magd in der Küche kocht und wenn der Knecht im Stall arbeitet und er macht das als Christ im Namen Gottes, ist das Gottesdienst. Nicht nur, wenn der Priester eine Messe zelebriert. Wir sitzen heute Morgen in einer Veranstaltung, die sich Gottesdienst nennt und manche gucken auf die Uhr und sagen, spätestens um 11 soll es fertig sein. Aber der Gottesdienst beginnt nicht mit den Glocken und er endet nicht mit dem Orgelnachspiel, sondern für Christen ist immer Gottesdienst. Ob wir am Schreibtisch sitzen und E-Mails beantworten, ob wir Häuser bauen, ob wir im Betriebsrat sitzen, ob wir Essen kochen, Kinder betreuen, alles soll für Gott geschehen. Und der Jeremia sagt, vergesst nicht, wenn ihr anderen dient, wenn es den anderen gut geht, dann wird es euch auch gut gehen. Wir denken ja oft umgekehrt, ja, ich muss zunächst an mich denken. Wenn es mir gut geht und wenn ich dann vielleicht noch ein bisschen was erübrigen kann an Zeit und Kraft, dann kann ich vielleicht noch was tun. Aber Hauptsache mal, mir geht es jetzt gut. Ich denke, ihr kennt alle diesen berühmten Spruch von John F. Kennedy. Dieser berühmte Satz, der hat gesagt, frage nicht, was dein Staat für dich tun kann, sondern frage, was du für deinen Staat tun kannst. Liebe Gemeinde, auch wenn das manche denken, Politik ist nicht ein Drecksgeschäft, wo man sich als Christen besser die Finger nicht schmutzig machen soll. Die Meinungsforscherin Noelle Neumann hat festgestellt, dass 3 oder 4% in der Bevölkerung ausreichen, dass wenn die gemeinsam etwas entschlossen tun, dass das die öffentliche Meinung ändern kann und einen Meinungsumschwung geben kann. 3 oder 4%. Das erinnert an diese Geschichte im Alten Testament von Abraham. Erinnert euch, da handelt Abraham mit Gott, geht es um das Schicksal von Sodom und Gomorra. Und da lässt sich Gott so weit runterhandeln, dass er sagt, wenn es in diesen beiden Städten, Sodom und Gomorra, wenn es da 10 Leute gäbe, die nach mir fragen, dann würde die Stadt verschont werden. Nicht die halbe Stadt, nicht die Dreiviertelstadt, 10, ganz wenige. Wir müssen also nicht viele sein. Ein paar Christen können zum Besten, zum Frieden in unserem Dorf, in unserer Nachbarschaft beitragen. Suchet der Stadt Bestes. Was heißt das noch? Was ist der Stadt Bestes? Das ist der normale Alltag. Wenn wir sozusagen jeden öffentlichen Quadratmeter im Dorf als schutzwürdiges Gut behandeln und verteidigen, wenn wir all das tun, was dem Bürgerwohl dient, dem Frieden in den Mauern, wenn wir die guten Traditionen pflegen, wenn wir das Schöne pflegen, Suche der Stadt Bestes. Aber es geht noch weiter. Denn es heißt eigentlich, suchet den Shalom für die Stadt. Den Shalom, und das ist der Friede, und zwar der umfassende Friede. Der Friede, das heißt ein heiles Leben. Letztlich ist ein Shalom, dieses Heil, ein Zustand, den es nur gibt mit Gott. Ohne Gott gibt es keinen Shalom. Und das heißt deswegen auch, suchet der Stadt Bestes, schaut nach dem Shalom im Ort, dann heißt das doch letztendlich auch, das Allerwichtigste ist, dass viele Menschen Gott kennenlernen, Jesus kennenlernen. Und wenn viele Menschen von Gott, von Jesus sozusagen inspiriert sind, dann wird sich das auf das Gemeinwohl auswirken. Das Beste sind Gottes Gebote und Ordnungen. Das Beste, was einer Bürgerschaft passieren kann, ist die Erkenntnis, dass auch so ein Gemeinwesen wie Niefern und Öschelbronn mit Gottes Hilfe und Segen besser fährt. Und wenn man im öffentlichen Leben danach fragt, was sind Gottes Prinzipien, Gottes Ordnungen? Suche der Stadt Bestes. Und deswegen darf man auch nicht Mission und soziales Engagement gegeneinander ausspielen. Es gibt ja viele in unserer Gesellschaft, die denken, naja, die Kirche hat nur deswegen eigentlich noch ein Recht, weil sie sich sozusagen sozial engagiert. Für Kinder, Kindergärten, Pflegeheime, für die Senioren, für Asylanten, vielleicht auch noch Kultur schaffen, den Blick auf Kirchenmusik und so weiter. Aber sonst soll die Kirche im Prinzip sozusagen unter sich bleiben. Aber wenn dieser Shalom dort stattfindet, wo Menschen zu Gott finden, dann heißt das nämlich auch, dass wir Menschen einladen, Menschen bekannt machen mit dem Evangelium, dass wir diese Chancen nutzen. Die nützlichste Kirche für die Gesellschaft ist die Kirche, die die Verkündigung des Evangeliums am fleißigsten erfüllt. Weil nur der Glaube letztendlich Menschen von tiefem Grund her verändert. Und deswegen suche der Stadt Bestes den Shalom. Zweitens sagt Jeremia im Auftrag Gottes, betet auch für eure Feinde. Betet für sie, sagt Jeremia. Für sie, das waren die Leute in Babylon, Nebukadnezar und alle die anderen. Er schreibt nicht, betet, dass es euch besser geht. Betet für eine schnelle Rückkehr. Betet, dass ihr vor diesem Einfluss der heidnischen Religionen bewahrt bleibt. Natürlich dürfen sie das auch. Aber liebe Gemeinde, Gottes Wort sagt normalerweise nicht das, was selbstverständlich ist, sondern das, was herausfordert. Und er sagt, betet für den Ort und für das Land. Bittet Gott für die, die dort in der Gesellschaft etwas zu sagen haben. Und er sagt, betet für sie, nicht betet gegen sie, betet für sie. Und da kann man sich vorstellen, dass das eine Zumutung ist. Für diesen Machthungrigen, für diesen Unrechtsstaat soll man beten, kann man das? Soll man für die beten, die man nicht will, die man nicht mag? Soll man für die beten, die man nicht gewählt hat? Jesus geht ja noch einen Schritt weiter. Jesus sagt, Matthäus 5, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Und dann sagt er, Lukas 6, tut wohl denen, die euch hassen und segnet die, die euch verfluchen und bittet für die, die euch beleidigen. Das ist eine Provokation. Und nicht umsonst steht dort an dieser Stelle, wo Jesus das sagt, da am Ende der Bergpredigt, da heißt es, das Volk entsetzte sich über seine Lehre. Aber überlegt mal, wenn wir so viel, wie wir über die Politiker schelten, für die Politiker beten würden, was würde das für einen Unterschied machen? Das Gebet soll ganz konkret sein. Und da können wir ganz unten anfangen, bei uns in der Nähe, dass wir beten für die Erzieherinnen im Kindergarten, dass wir beten für die Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen, für die Dozenten in den Universitäten, für gute Ausbildungsplätze, dass wir beten aber auch für einen menschlichen Umgang mit Ausländern und Asylanten, dass wir aber auch beten für gerechte Lösungen bei sozialen Problemen, auch bei Konflikten im Zusammenleben von verschiedenen Kulturen, dass wir beten für unsere Bürgermeisterin, für die Gemeinderäte, für die Rathausmitarbeiter, die Landtags-, Bundestagsabgeordneten, für die Minister, für die Kanzlerin. Und liebe Gemeinde, diese Aufforderung zum Gebet für die Stadt, für die Obrigkeit, das ist jetzt keine Anpassung, auch keine Unterwürfigkeit. Sondern wer für andere betet, der bekennt damit, ich glaube an die Souveränität Gottes. Ich glaube daran, dass Gott auch diese Menschen in der Hand hat und dass Gott auch diese Menschen gebrauchen kann und gebrauchen will. Und das ist das Entscheidende. Wenn es ihnen gut geht, geht es euch gut, heißt das Versprechen. Sicherlich, manche haben da in Babel auch vielleicht anders gedacht. Die haben gesagt, was, auch noch beten für die? Es ist doch besser aufzubegehren, aufzustehen, zu demonstrieren, die Gesellschaft untergraben, die Ordnung destabilisieren. Und Jeremia sagt, Leute, beim Beten geht es nicht darum, den eigenen Vorteil im Blick zu haben, sondern es geht beim Beten eigentlich immer um mehr Gottvertrauen. Um mehr Gottvertrauen. Dass ich Gott vertraue und dass ich Gott vertraue, wenn ich für den anderen bete, wird es mir nicht schlecht gehen deswegen. Wenn ich für den anderen bete, auch den, mit dem ich Schwierigkeiten habe, wird es nicht mein Nachteil sein, sondern es wird mein Vorteil sein, mein Segen sein. Das ist Gottvertrauen. Wenn ich die Feinde liebe, werde ich nicht zu kurz kommen, weil der Vater im Himmel weiß, was wir brauchen. Das ist das Zweite. Also, Jeremia sagt, sucht der Stadt Bestes und zweitens betet für die anderen. Und jetzt kommt das Dritte. Sucht Gott von ganzem Herzen. Was sollen die Menschen in der langen Wartezeit tun? 70 Jahre lang. Letztendlich soll diese Situation dazu führen, dass die Menschen wieder Gott suchen. Und da muss man natürlich jetzt einfach natürlich auch nochmal sich erinnern, das war ja nicht sozusagen ein anonymes Schicksal, dass die da nach Babylon gekommen sind, sondern es war die Strafe Gottes. Warum? Weil sie über Generationen taub waren gegenüber dem Reden Gottes. Gott schickt einen Propheten nach dem anderen. Einer nach dem anderen ruft zur Umkehr, zur Buße. Alles in den Wind sozusagen gesprochen. Und irgendwann sagt Gott, jetzt ist Ende. Und dann geht die erste Marsche sozusagen nach Babylon. Das war die Strafe. Und jetzt sagt der Jeremia, nutzt die Zeit, geht in euch, tut Buße, kehrt um, sucht Gott neu. Ihr werdet mich suchen und finden. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich finden lassen. Und da steckt Evangelium drin, liebe Gemeinde, gute Nachricht. Denn das heißt doch, selbst in dieser Fremde, selbst in dieser schlimmen Situation, selbst in dem dunklen Loch, kann man Gott finden. Auch dort wird Gott euch hören und Leben schenken. Anders vielleicht, wie ihr es euch vorgestellt habt. Aber es wird euer Glaube sich ändern. Er wird reifer werden. Ihr werdet anders. Ihr werdet nicht mehr an eure religiösen Gefühle glauben, sondern an den lebendigen Gott. Und liebe Gemeinde, das ist Exil. Gerade diese Zeit in Babylon, die hat ja wie kaum eine andere Zeit das Judentum verändert. In dieser Zeit sind auch Teile, große Teile der Bibel entstanden. Und jetzt hat man gemerkt, vorher war ja immer der Tempel im Mittelpunkt. Und man hat gedacht, nur im Tempel, da kann ich Gott ganz nahe sein. Und jetzt im Exil erlebt man, nein, überall kann ich Gott entdecken und erfahren. Überall sind auch dann Synagogen entstanden. Die Schriften kamen mehr in das Zentrum, die Heiligen Schriften, und man kann Gott überall begegnen. Wenn wir uns öffnen für ihn, wenn wir umkehren zu Gott, wenn wir ihn suchen. Und das ist die Frage, was suchen eigentlich wir, was suchen Sie, was suchst du? Eine schöne Insel für mich und meine Familie oder Gottes Frieden für unseren Ort, für die Menschen, mit denen wir im Kontakt stehen? Jeremia sagt, sucht Gott da, wo ihr seid, im Alltag. Ihr müsst nicht erst warten, bis es ideale Umstände gibt, bis es ein harmonisches Leben gibt, sondern lebt mit beiden Beinen in dieser Welt und betet für die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Kirche. Und all diejenigen, die sich so auf Gott ausrichten, den gibt aber am Ende dann der Jeremia doch auch noch einen Ausblick. Er sagt, ich werde euch Zukunft und Hoffnung geben. Eines Tages kommt ihr zurück nach Hause. Aber es wird 70 Jahre dauern. Und das heißt doch, dass die Generation, die Erwachsenen, die da waren, dass die das nicht mehr erleben werden. So ist es vielleicht ja auch bei uns. Vielleicht werden wir zu Lebzeiten das nicht mehr erleben, wie wir aus dieser bestimmten, belastenden Situation herauskommen. Vielleicht werden wir nicht mehr zurückkehren können in die heile Welt, an die wir uns so gern erinnern. Aber Jeremia macht deutlich, die Zeit ist begrenzt. Ihr werdet nach Hause kommen, auch wenn es für den einen oder anderen nicht mehr in diesem Leben ist. Und gerade wenn wir jetzt sozusagen auf das Ende im Kirchenjahr zugehen, da werfen wir den Blick über dieses Leben hinaus. Und Jeremia macht klar, die Nebukadnezars dieser Welt, die können uns nicht ewig festhalten. Ihre Macht ist begrenzt, ihr Einfluss wird schwinden, weil Gott größer ist. Und vor allem, Gott hat uns nicht vergessen. Wir haben eine fantastische Zukunft vor uns. Und alle Fremdlinge in dieser Welt sagen Amen.